Platz nehmen, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Und auch Andreas Bergersdorf kann das sagen. Gott hat eine neue Schöpfung. Das Leben noch einmal von vorne hat es begonnen, neu geschenkt. 5 Stunden in der Leichenhalle liegen und auf die Beerdigung warten, das muss jetzt schrecklich sein. Aber doch, der Herr ist einem begegnet und der Herr hat noch einen Auftrag für dich, Andreas, gehabt. Und ich denke, du wirst uns heute Abend mehr erzählen über das, was Gott in deinem Leben getan hat, was du auch drüben in der Herrlichkeit bei Jesus in seinem Licht gesehen hast. Komm und fühl dich frei und sei wie zu Hause heute. Gott segne dich. Wir geben einen Applaus und heißen unseren Bruder willkommen.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe gehört, dass ihr eine internationale Gemeinde seid. Und wisst ihr, dass wir das erste Lied, ein internationales Lied gesungen haben? Jawohl. Aber kennt ihr das auch in anderen Sprachen? Oder nur in Deutsch? Ah, siehst du. Ihr müsst das mal machen, das in allen Sprachen, was ihr in eurer Gemeinde gibt, in jeder Sprache, das mal singen. Es gibt auch in Russisch das, und ich habe es Russisch gesungen. Ich kenne es. Es gibt schon ein paar Lieder, die international sind, und Stille Nacht, Heilige Nacht ist international. Und solche Lieder, die kennt man in der ganzen Welt. Aber meine Lieben, es ist schön, dass wir heute da sind. Und ich glaube, es gibt keinen Zufall und heute ist es auch kein Zufall, dass Sie heute da sind. Oder? Oder denken Sie, naja, ich bin ja selbst gekommen. Ja, okay, Sie sind selbst gekommen, aber es gibt keinen Zufall, dass Sie heute da sind. Und das, was Sie heute mitnehmen oder mitbekommen, wird Sie weiter begleiten in Ihrem Leben. Und was Sie damit machen werden, das ist schon Ihre Sache. Ich sage oder erzähle so oft davon, wie fühlt man sich, wenn man mit dem Auto draußen auf der Straße ist oder auf der Autobahn und mit einmal merkt man, in dem Rückspiegel, dass hinter euch die Polizei ist. Wie fühlt man sich? Da sind alle mit einmal solche ordentliche Fahrer geworden, ja? Jeder schüttelt, wird mit einmal gesehen und alles wird. Wir sind so. Na, bei mir passiert das auch so. Ich fuhr mal mit dem Auto auch auf der Straße und in dem Rückspiegel sah ich mit einmal, dass die Polizei hinten war. Naja, okay, ich habe ja nichts was Besonderes gemacht, warum muss ich Angst haben? Ich fuhr weiter und sie folgten mir nach, immer weiter und weiter. Mit einmal ging das Blaulicht an, ich musste anhalten. Irgendwas hat ihnen nicht gefallen. 2 Polizisten kamen raus, kamen dann zu mir an, ich machte mein Fenster auf. Ich sollte meinen Führerschein, meinen Fahrzeugschein überreichen, alles wurde nachgeprüft. Alles war in Ordnung. Der vor mir hier stand, schaute noch so im Auto rein. Alles war in Ordnung. Er überreichte mir die ganzen Papiere zurück und wünschte mir eine gute Fahrt. Ich schaute ihm so an, sagte ich zu ihm, warten Sie mal. Schaute er mich so an. Eigentlich fahren die Fahrer immer sehr schnell weg. Nicht viel was mit denen zu tun zu haben. Aber er schaute mich mit einmal so an. Sag ich, wissen Sie, glauben Sie an Zufälle? Er schaute mich wieder ganz so komisch an. Ja, er wusste jetzt keine Antwort. Ich sage, wissen Sie, ich bin Pastor und glaube an keine Zufälle. Und dass Sie mich heute angehalten haben, ist es auch kein Zufall. Wissen Sie, dass Sie und ich mal vor Gottes Thron stehen werden? und Rechenschaft abgeben werden müssen für ihr Leben. Er schaute mich immer so an, bekam kein Wort zum Sprechen, wusste gar nicht, was ich meinte jetzt. Vielleicht wissen Sie. Und Sie werden das müssen machen. Und ich auch. Alle Menschen auf dieser Erde werden mal vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft abgeben müssen für das, was wir erlebt oder durchgelebt haben. Und wenn Sie mal vor Gottes Thron stehen werden und vor Gott nicht sagen können werden, ich wusste davon nichts, mussten Sie mich heute anhalten. Jetzt überreichte ich ihm ein Traktat, ein neues Testament und wünschte Ihnen eine gute Fahrt. Der andere Polizist, der da hinter ihm stand, vor mir stand und der zweite stand da hinter ihm, der tuste ihm an der Schulter so an, sagte, wozu hast du dem angehalten? Ich werde ja gar nicht schlafen jetzt können. Das war ihre Sache jetzt. Ich machte das Fenster zu und fuhr weiter. Das, was Sie jetzt mit dieser Information machen werden, das ist Ihre Sache schon. Meine Lieben, es gibt keine Zufälle in diesem Leben. Das Thema Leben und Tod interessiert heute jeden Mensch auf dieser Erde. Egal, in welchem Land er lebt, egal in welcher Nation er ist, aus welcher Religion er kommt, dieses Thema Leben und Tod interessiert jedem. Und schon ganz bestimmt einmal im Leben stellt sich jeder diese Frage. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wisst ihr, ich reise die letzten Jahre, so 8, 9 Jahre schon sehr, sehr viel rum in der ganzen Welt. Von Australien bis Alaska, durch die ganzen asiatischen Länder, reise ich sehr viel rum und ich merke das immer mehr und mehr, dass dieses Thema interessiert jedem Mensch auf dieser Erde. Wir waren mal in den asiatischen Ländern und zu unserer Veranstaltung kam einer, der saß so vorne, ein muslimischer Imam. Er saß dann vorne und hat die ganze Veranstaltung durchgeweint. Seine Tränen rollten ihm über den Wangen. Und ich war so ein bisschen neugierig, was berührte ihm sein Herz. Und nach der Veranstaltung kam ich zu ihm ran und fragte ihm auch, warum weinen Sie? Ist was passiert in Ihrem Leben? Sagte er, nein, eigentlich nichts was Besonderes, aber wissen Sie, ich habe Angst vor dem Tod. Ich schaute ihm so an und sagte, Sie haben Angst vor dem Tod? Sie sind ja ein Priester. Wieso haben Sie Angst? Sagte er, ja, nicht so vor dem Tod, aber was danach kommt. Aha, sagte ich, wissen Sie, was glauben Sie, was meinen Sie? Wenn Sie so leben, wie Sie bis heute gelebt haben und sterben mit einmal und es gibt ein Leben nach dem Tod, wo kommen Sie hin? Er schaute mich wieder so Augen voller Tränen an, ließ die Augen runter und sagte ganz leise, schon ganz bestimmt in die Hölle. Sag ich, wollen Sie dorthin? Nein, nein, sagt er, deswegen habe ich auch Angst. Ich kann oft Nächte nicht schlafen, weil ich Angst habe, dorthin zu kommen. Wissen Sie, wenn Sie das erkennen und wissen und verstehen, dass Sie in der falschen Richtung sind, wenn ich auf der Autobahn bin und mit einmal merke, dass ich in der falschen Richtung bin, was muss ich machen? Umdrehen. Ich muss runter und wieder in die andere Richtung fahren. Wenn Sie das merken, dass Sie falsch sind, dann müssen Sie umdrehen. Er hob seine Hände auf und sagte, geben Sie mir noch Zeit. Ich brauche dafür Zeit. Okay, sagte ich. Was er weiter gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Wir haben uns nie mehr gesehen. Werden wir uns noch mal sehen, weiß ich nicht, aber Hauptsache, er weiß das. Meine Lieben, sogar die Bibel sagt uns davon oder stellt uns unter Fragezeichen. In dem Buch Hiob, im 14. Kapitel, im 14. Vers, lesen wir solche Worte. Aber wird der Mensch wieder, wenn er stirbt, wieder leben? Aber wird der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Und steht Fragezeichen. Es wäre ja einfacher, und viele hoffen das und glauben daran oder wollen das, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Und das wäre ja viel einfacher, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Aber was kommt danach? Vor ein paar Wochen war ich in Münster mit 30 Professoren zusammen. Die meisten waren Professoren von der Medizin. Es gab etliche von ihnen, aber es waren ganz wenige, die alles abgelehnt haben und sagten, mit dem Tod ist alles zu Ende. Und haben auch nichts angenommen. Ja, die haben dann miteinander viel und lange diskutiert. Aber danach kam ich zum Wort und konnte mein Zeugnis erzählen. Und als ich dann anfing an zu erzählen, dann fingen sie an zu weinen. Viele von ihnen fingen an zu weinen. Etliche kamen dann zum Schluss zu mir und sagten, wir möchten mit ihnen Kontakte haben weiter. Wir nehmen es an, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ein Professor stand auf und sagte, ich habe schon über 20 Zeugnisse zusammengesammelt, Erfahrungen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich bestätige das, dass es was gibt. Ich kann es nicht annehmen noch, dass es Gott gibt, aber etwas gibt es schon, ganz bestimmt. Meine Lieben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wisst ihr, meine Lieben, ich bin selbst in einer christlichen Familie geboren. Mein Vater und Mutter waren echte Christen. Mein Vater predigte auch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Meine Mutter sang im Gemeindechor. Mein Opa war Pastor, mein Urgroßopa war Pastor. Urgroßopa war Pastor. Ich bin heute in der 6. Generation schon als Pastor. Mein Opa und Großopa, was ich jetzt weiß, dass sie von Stalin genommen wurden und wurden erschossen. Wir haben das an die 1991 noch vorgefunden, wo das passiert war und wo sie beerdigt sind. Sie wurden erschossen, dass sie Pastoren waren, Christen waren. Es war nicht so einfach. Das war die damalige Sowjetunion. Es war streng verboten. Und das war ein Gesetz in die damalige Sowjetunion, dass Kinder und Jugendliche, die durften nicht in der Kirche sein bis 18 Jahre. Ich habe es als kleiner Junge erlebt, oft, weil meine Eltern in der Kirche dienten und sie haben uns, ich bin nicht der Einzige in der Familie, wir sind 5 Geschwister, sie haben uns immer zum Gottesdienst mitgenommen, nicht nur am Sonntag, auch in der Woche. Und dass mein Vater und Mutter immer vorne auf der Bühne waren, mussten wir Kinder immer auf der ersten Reihe sitzen. Das waren die besten Plätze. Wisst ihr warum? Weil wir alles sehen konnten und hören konnten und miterleben konnten, was in unserer Kirche passierte. Ich habe es als kleiner Junge oft erlebt, wo mitten im Gottesdienst die Polizei und KGB reinkamen, haben den Gottesdienst gestoppt und die Kinder und Jugendliche alle rausgejagt. Das war Gesetz. Mein Vater stand dann immer auf und sagte, meine Kinder bleiben. Ich bin der Vater und ich habe das Recht. Er kämpfte immer dafür. Und ich war immer sehr stolz über meinen Vater, der von keiner Polizei und KGB Angst hatte. Aber jedes Mal, wo er uns für uns so kämpfte und uns im Gottesdienst dafür wir bleiben konnten, musste er hat uns davon nie erzählt, aber das haben wir später von seiner Mutter, von unserer Oma, die mit uns in unserem Hause lebte, mitbekommen haben, dass jedes Mal, wo er uns im Gottesdienst ließ, musste er Strafe bezahlen. Wie hoch die Strafe war, weiß keiner. Er hat uns davon nie was erzählt und nie gesagt. Er hat es auch als Strafe nie angenommen. Er hat immer gesagt, wenn wir ihn fragten, Papa, was machst du da? Wo bist du? Wo hast du? Was hast du bezahlt? Sagt er, ich investiere in meine Kinder. Hat er immer gesagt. Wisst ihr, viele Eltern investieren heute in ihre Kinder tolle Häuser, tolle Autos, tolle Ausbildung, Urlaub und tolle Reisen. Mein Vater investierte in uns, dass er jedes Mal Strafe bezahlte, dass wir in der Kirche bleiben konnten. Und das hat sich gelohnt. In unserer Familie war Gebet Gewohnheit. Bei mir war das einfach Gewohnheit. Wir haben uns nie am Tisch gesetzt zum Essen ohne Gebet. Wir sind nie schlafen gegangen ohne Gebet. Wir sind nie aus dem Hause rausgegangen ohne Gebet. Das war einfach Gewohnheit bei uns in unserem Hause. Als Kinder haben wir Bibelverse auswendig gelernt, christliche Lieder auswendig gelernt. Großer Gott, dieses Lied habe ich als kleiner Junge schon auswendig gewusst. Und in zwei Sprachen gleich. In Deutsch und Russisch. Und in unserer Familie wurde nie geschimpft. Mein Vater hat das nie gemacht und uns wurde das auch verboten. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Wenn ich davon so erzähle, dann sagen die Jugendlichen oft dann zu mir, dann bist du ein dummer Mensch. Wie kannst du das sagen, dass es schlecht ist, wenn du das nicht ausprobiert hast? Meine Lieben, wir brauchen nicht alles ausprobieren in unserem Leben, um klug zu werden. Von wo wissen wir, dass das schlecht ist, wenn wir unseren Kopf unter den Reifen vom LKW stecken? Wir haben es ja nicht ausprobiert. Wir brauchen nicht alles ausprobieren, um klug zu werden. Gott hat mich davon einfach bewahrt. An der Schule habe ich auch sehr gut gelernt, die Schule fast ausgezeichnet beendet, durfte aber nicht weiter, weil erstens ich als Deutscher war. Das war schon schlimm. Ich sage immer, dort in Russland waren wir immer die Deutschen, die Faschisten. Und als die Grenzen dann aufgingen und wir nach Deutschland konnten, und hier sind wir die Russen. Hier sind wir wieder nicht zu Hause. Aber ich habe ein Zuhause, wo ich schon ganz bestimmt zu Hause sein werde. Und das ist dort oben. Und ich freue mich, dass dort oben keine Nationalität geben wird. Da werden nur Gottes Kinder sein. Und ich warte auf diese Zeit, wenn ich nach Hause gehe. Ich sagte schon, erstens war ich als Deutscher, das war schon sehr schlimm. Und das Zweite war noch schlimmer, als Deutscher zu sein, ich war Christ. Ich war ja mit dem kommunistischen Regime nie verbunden. Wie sie sich da alle nannten, Pioniere, Komsomolzen und Kommunisten und die ganze Leiter, Hierarchieleiter. Aber damit war ich nie verbunden. Und ich konnte nur Beruf lernen und weiter arbeiten gehen. Wenn ich so davon erzähle, dann denken viele oder etliche und vielleicht bei jemand von euch ist auch jetzt auch ein Gedanken durchgelaufen. Na, jetzt lobt er sich. So ein toller Mensch. So ein ordentlicher Mensch. Aber es gab ein anderes Problem in meinem Leben. Meine Lieben, über mein ordentliches Leben war ich immer sehr, sehr stolz über sich selbst. Ich habe immer eine Meinung gehabt, der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein. Schon mit jedem, wenn mit jemand schon, aber mit mir schon ganz bestimmt. Wenn es in unserer Kirche, in unseren Gottesdiensten, wo mein Vater predigte, das Thema ging, dass man Jesus kennenlernen muss, die Sünden bekennen muss, sich bekehren muss, da habe ich immer eine Meinung gehabt, die da draußen rumlaufen, die müssen das machen. Aber ich bin so brav. Der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein. Habt ihr schon solche Mal in eurem Leben gesehen? Ich war einer von denen. Eines Tages haben wir das mitbekommen, dass mein Vater schwer krank wurde. Er wurde krebskrank. Und von dem Tag, wo wir das mitbekommen haben, bis zu seinem Tod vergingen 4 Monate. Es ging sehr schnell zu Ende. Er lag schon im Bett, konnte nicht aufstehen. Und wir verstanden, er verstand das auch und merkten, dass das jetzt alles zu Ende ging. Eines Tages früh am Morgen bat er, dass wir als Kinder alle zu seinem Bett kommen sollten. Wir kamen dann auch zu ihm ran. Und er merkte, dass jetzt alles zu Ende ging und er wollte einfach Abschied von uns nehmen. Wir kamen dann zu ihm ran und einer nach dem anderen, von kleinsten bis zum ältesten Sohn, einer nach dem anderen kamen wir zu ihm ran. Er gab uns ein paar Segenswünsche einfach in unser Leben rein, legte seine Hände auf uns und betete für jeden. Er segnete uns einfach ins Leben rein. Als ich dann an der Reihe war, ich kam dann zu ihm ran und er schaute mir so traurig in meine Augen und sagte, Andreas, wenn du Jesus persönlich nicht kennenlernst, werden wir uns nie mehr sehen. Er betete noch kurz für mich und in ein paar Minuten war er dann weg. Dass ich erzogen war in der christlichen Atmosphäre, konnte ich ja den Sinn seines Wortens sehr gut verstehen. Ich verstand ja, dass er jetzt heimgegangen war, dass er jetzt in den Himmel gegangen ist, zum himmlischen Vater gegangen ist. Und wenn wir uns nie mehr sehen werden, ist für mich nur noch ein Weg nach unten, in die Hölle. Stellt euch mal vor, zu wem das gesagt worden war. Zu dem, der so stolz über sich selbst war. Der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein. Und jetzt sagt mein eigener Vater, dass wir uns nie mehr sehen werden. Er schickt mich in die Hölle. Ich war so beleidigt auf ihn. Ich war zornig auf ihn. An der Beerdigung weinte ich auch gar nicht. Ich war wirklich zornig auf ihn. Wie konnte er über mir sowas sagen? Und wann hat er es noch gesagt? Kurz vor dem Tod. Ich kann ja gar nicht widersprechen. Er ist ja weg. Aber es vergingen noch ein paar Jahre nach seinem Tod. Und das war am Sonntagabend im Gottesdienst in unserer Kirche, wo mein Vater mal diente, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und das war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Bis heute bereue ich das nicht. Und wisst ihr, meine Lieben, die ältere Generation kann mich jetzt sehr gut verstehen. Desto älter wir werden und zurück in unser Leben schauen, und wir werden ja mit jedem Tag älter, wir werden ja nicht jünger, und zurück in unser Leben schauen, ist uns vieles was schade, was wir angerichtet haben in unserem Leben, oder? Dann schaust du zurück und denkst, Mensch, was habe ich da angerichtet? Und warum war ich dort? Warum war ich mit dem verbunden? Und warum war ich dort? Und das warum habe ich gemacht? Ist vieles, was schade. Aber eins, was uns nie schade sein wird, das ist die Zeit, was wir Jesus gegeben haben. Das wird uns nie schade sein. So wurde ich älter. Ich mache jetzt einen Sprung. Ich werde jetzt nicht die ganzen Details erzählen. Als ich dann 18 wurde, wurde ich in den Militärdienst eingezogen. Das war damals auch Pflicht. Es gab keinen Zivildienst in Russland. Oder damals war nicht so viel Russland als Sowjetunion. Da gehörten ja viele Länder auch noch dazu. Und ich wurde als russischer Soldat in Militärdienst eingezogen und von Kasachstan nach Sibirien geschickt, zum Baikalsee. So kam ich das erste Mal nach Sibirien, entlang der transsibirischen Eisenbahn und an der Grenze von der Mongolei. Da waren wir stationiert. Und als ich das erste Mal nach einem halben Jahr aus den Kasernen raus konnte und in die Stadt rauskam, es war eine Stadt über 400.000 Einwohner. Und ich war ja Christ. Und ich wollte zum Gottesdienst. Mir war schon egal, welche Kirche. Hauptsache ein Gottesdienst. Und 3 Sonntage nacheinander suchte ich in der großen Stadt, um eine Kirche zu finden, und ich fand nichts. Sogar die russischen Orthodoxkirchen, die waren alle abgebrochen. Der Kommunismus hat seine Arbeit gemacht. Und das bewegte mein Herz sehr. Ich sagte einfach so im Gebet, sagte Jesus, das kann ja nicht sein, so eine große Stadt und keine Kirche. Wenn das dein Wille ist, dann komme ich wieder zurück. Und so kam ich auch wieder zurück nach Sibirien, an die 88 gingen eigentlich die Grenzen auf, wo Gorbatschow es erlaubt hat, den Deutschen zurück nach Deutschland zu gehen. Und meine ganze Verwandtschaft ging dann auch nach Deutschland. Und ich ging nicht nach Westen, sondern nach Osten zurück, wieder nach Sibirien. Sibirien ist ja riesig groß. Ostsibirien, das gibt Westsibirien und Ostsibirien. Ostsibirien, das ist Irkutskgebiet, Buryatien, Chitangebiet und Jakutien. Und das Gebiet ist 40 Mal so groß wie Deutschland. 40 Mal so groß wie Deutschland. Und damals, als ich dahin kam, selbst der Baikalsee, der ist 600 Kilometer lang. Die breiteste Stelle ist 80 Kilometer breit, die schmalste 23 und von der Tiefe über 2000 Meter. Ich kam dorthin, meine Frau habe ich auch dort kennengelernt. Sie kommt auch aus einer christlichen Familie, ist keine Deutsche, ist eine Ukrainerin. Aber wir sind jetzt schon fast 22 Jahre verheiratet, haben 6 Kinder und wir sind eine glückliche Familie. Aber sie habe ich dort kennengelernt, in Sibirien. Sie kommt, mein Schwiegervater kommt aus der Ukraine und hat 10 Jahre für den Glauben als Christ im Gefängnis gesessen. Lebt heute noch und wir haben uns dort kennengelernt und weiter dann die Arbeit zusammen gemacht. Aber damals fing die Arbeit an und die Dörfer da um den Baikalsee und weiter nach Norden, entlang der transsibirischen Eisenbahn gibt es noch Straßen. Weiter nach Norden kannst du alles vergessen. Ich sage immer, in Sibirien gibt es keine Straßen, da gibt es nur Richtungen. Was sind das für Straßen? Das sind die Bäume ausgerottet oder abgesägt, die Wurzeln ausgezogen, die Erde ein bisschen gerade gemacht und das ist die ganze Straße. Und im Sommer kommt man da gar nicht in die Dörfer rein. Da ist überall Sumpf. Ist Taiga. Da kann man mit dem Hubschrauber oder mit dem Schiff über den Baikalsee oder entlang den Flüssen. Aber das ist eine sehr teure Sache. Deswegen haben wir immer auf den Winter gewartet, dass wir, wenn alles eingefroren ist, einfach übers Eis zu fahren. Braucht man auch gar nicht Angst haben, weil von den starken Frost frieren die Flüsse und der Baikalsee bis 1,5-2 Meter lang dick ein. Ich habe es 51 erlebt, minus. Aber es ist sehr gut. Wenn es so kalt ist, dann frieren die Flüsse auch sehr gut durch, dann kann man auch fahren. Große LKWs fahren darüber, braucht man auch gar nicht Angst haben. So fing damals die Arbeit an, an die 89, und das ging immer weiter und weiter. An der 94 kam noch AVC dazu. Kennt wahrscheinlich jemand von euch? Aktionskomitee für verfolgte Christen. Das ist eine Mission hier aus Deutschland, bei Frankfurt am Main. Und die kamen auch noch dazu. Da haben wir uns kennengelernt. Ich bin bis heute Mitglied von AVC. Und unsere Mission ist heute weltweit in der Arbeit. Wir sind heute, arbeiten heute in über 60 Länder der Welt. Und ich bin heute in dem Vorstand und für die russische Abteilung verantwortlich. Und ich sage immer, ich werde da wohl sterben als Mitglied von AVC. Damals ging die Arbeit immer weiter und heute gibt es von der Arbeit, die damals angefangen hat, dort in West- und Ostsibirien. In Ostsibirien gibt es 120 Gemeinden. Über 30 Reha-Zentrums, wo die Drogenabhängige und Alkoholiker die Reha machen. Über 700 Leute. Jährlich gehen die Reha durch. Kinderheime, Schulen und. Ich war so beschäftigt in der ganzen Arbeit, dass ich gar nicht nach Deutschland wollte. Ich habe immer keine Zeit gehabt. Obwohl unsere ganzen Papiere schon und alles, das ganze Erlaubnis, das war schon an die 88 fertig. Und ich habe es immer weitergeschoben. Ich hatte immer keine Zeit, nach Deutschland zu gehen. Aber wie wir hier gekommen sind, werde ich heute nicht erzählen. Das ist ein anderes Thema. Aber damals ging die Arbeit immer weiter und weiter. Jetzt war das schon der Januar 95. Und ich war schon verheiratet. Wir hätten schon zwei Kinder. Und wir wollten von der Ostseite vom Baikalsee etliche Dörfer besuchen. Ich nahm Abschied von meiner Familie. Das war der 19. Januar 95. Das war Donnerstag. Ich nahm Abschied von meiner Familie. Zwei Mitarbeiter von unserer Gemeinde kamen noch mit mir mit. Und wir setzten uns ins Auto und wir fuhren dann auch los. Zum Abend kamen wir in das erste Dorf. Da gab es auch schon eine kleine Gruppe, die warteten auf uns auch. Wisst ihr, bis heute funktioniert dort kein Handy. Bis heute gibt es dort kein Internet. Ihr müsst mal mitkommen. Da kann man gut Urlaub machen. Da findet euch keiner. Da kann man sich mal erholen und ausruhen von der ganzen Information. Wir haben das schon fast vergessen, per Telegramm Nachrichten zu schicken. Aber dort in Sibirien funktioniert das bis heute noch. Und wir haben dann auch rechtzeitig benachrichtigt, die ganze Gruppen, wo wir hinkommen wollten. Und zum Abend kamen wir in das erste Dorf und die Gruppe wartete auf uns auch. Wir haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt. Nach dem Gottesdienst sind wir gleich weiter in die Nacht rein weitergefahren in das nächste Dorf. Und das ist ein größeres Dorf schon, so 8.000-9.000 Einwohner. Nicht direkt am Ufer des Baikalsees. Wir kamen auch dorthin, das war spätes Nachts. Blieben dann über Nacht und den nächsten Tag haben wir den ganzen Tag dort verbracht. Da gab es auch schon eine Gruppe von unserer entstandenen Arbeit und blieben dann auch über Nacht und den nächsten Tag, den 21. am Samstag, 21. Januar, fuhren wir frühes Morgens weiter in das nächste Dorf. Das war der letzte Punkt, was wir erreichen wollten in dieser ganzen Reise. Und das Dorf liegt 60 Kilometer entfernt vom Baikalsee. Da muss man einfach in die Taiga reinfahren. 60 Kilometer. Wir kamen auch dorthin, das war ungefähr 9:30 des Morgens. Die Gruppe wartete auf uns auch schon und wir haben dann auch gleich einen Gottesdienst durchgeführt. Nach dem Gottesdienst gab es etliche Gespräche, etliche Fragen zu beantworten wegen der ganzen Arbeit dort. Dann haben wir noch zusammen Mittag gegessen und um 16 Uhr nach Mittag machten wir uns auf den Weg nach Hause. Die Einheimischen sagten uns, dass wir nicht fahren sollten. Wir sollten über Nacht bleiben und frühes Morgen dann weiterfahren. Und wir verstanden das auch. Weil erstens, das jetzt in die Nacht rein, in die Taiga reinzufahren, das ist eigentlich gefährlich. Im Winter. Wir sind ja jedes Jahr dort unterwegs. Auch dieses Jahr waren wir dort unterwegs. Und da kann man 16, 17 Stunden unterwegs sein. Voriges Jahr waren wir dann 16 Stunden unterwegs und in diese 16 Stunden trafen wir nur zwei Autos, die uns entgegenkamen. Wenn dann mit dem Auto was passiert ist oder du im Schnee stecken bleibst, dann kannst du alles vergessen. Dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Du hast ja keine Verbindung, nichts. Deswegen ist es immer sehr gut, mit 2, 3 Autos unterwegs zu sein. Und wir verstanden dann das auch, warum sie uns das sagten. Aber wir wollten trotzdem fahren. Und wir verstanden das erstens, dass es war, jetzt in die Nacht rein, in die Taiga reinzufahren, ist eigentlich gefährlich. Im Winter noch. Das zweite, wie ich schon sagte, das gibt, wenn du aus dem Dorf raus bist, dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Dann hast du keine Verbindung mehr. Das dritte, das war Wochenende. So sind die Autos schon selten und am Wochenende kannst du alles vergessen. Da kann ein Auto in 2, 3 Tagen vorbeikommen. Und das Letzte, was doch die ganze Strecke schlimmer machte oder schwer machte, das schneite sehr doll. Und das machte die ganze Strecke noch schwerer. Aber wir wollten trotzdem fahren. Wir waren bereit, die ganze Nacht durchzufahren, dass wir früh am Morgen schon zu Hause sein konnten und unsere Gemeinde zum Gottesdienst am Sonntag. Wir fuhren dann auch los, dass diese ganzen Tage schon so ausgeschöpft waren. Alle waren ziemlich müde. Ich sagte zu meinen Mitarbeitern, ich mache euch gemütlich, legt die Sitze auseinander, legt euch hin und schlaft. Solange ich fahren kann, werde ich fahren, dann werden wir uns abwechseln. Ich glaube, wir waren aus dem Dorf auch noch nicht raus, dann schliefen sie schon. Und wie ich schon sagte, die erste Strecke, die 60 Kilometer, mussten wir erst bis zum Baikalsee fahren. Und dann schon entlang dem Baikalsee, dann aufs Eis und dann übers Eis zu fahren. Wir fuhren dann auch los, das war so 20, 23 Kilometer waren schon durch, es wurde langsam dunkel. Und wir kamen vom Berg runter. In dem ganzen Schneefall, in der ganzen Dunkelheit sah ich, wie 2 Autos mir entgegenkamen. Das Licht von den beiden Autos sah ich. Naja, okay, wenn ich sie sehe, dann könnten sie mich ja auch sehen, mein Licht von meinem Auto. Ich kam ja vom Berg runter. Was ist das für eine Straße? Wie ich schon sagte, wo der Wald ein bisschen ausgerottet ist, wo Wurzeln ausgezogen sind, die Erde gerade gemacht und das ist die ganze Straße. Und da ist im Schnee eine Spur durchgefahren und dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, dann musst du irgendwie auseinanderfahren. Und das ist nicht so einfach, weil wenn du von der Spur runterkommst, da ist ja Meter tiefer Schnee. Aber für mich war das nichts was Neues. Ich war ja nicht das erste Jahr auf solchen Strecken, nicht den ersten Tag. Und wir fuhren dann auch. Und dass ich jetzt die 2 Autos sah, fuhr ich von der Spur zu einer Seite runter und fuhr dann auch langsam. Weil der Schnee noch so locker lag, wenn dann später der starke Frost kommt, dann wird das alles so steif, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Dann musst du oder rückwärts fahren oder dich erst rausgraben aus dem Schnee. Aber jetzt konnte ich noch fahren, weil der Schnee noch so locker lag. Und als wir dann mit dem ersten zusammenkamen, wir fuhren dann auseinander, alles war okay. Aber von dem Wind von unseren beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft. Und ich konnte ein paar Sekunden in dem Schneestaub nicht sehen. Ich wusste nur eins, da hinten, da weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Und bevor der Schnee sich legte, dass ich was sehen konnte, knallte es. Wir stießen mit den zweiten zusammen. Das war ein großer LKW mit Kohlen geladen und der Fahrer war besoffen. Wisst ihr, meine Lieben, ich glaube, bis heute dort in der Taiga, bis 90% fahren die ganzen Autofahrer besoffen rum. Da gibt es ja keine Gesetze da in der Taiga. Wenn es so kalt noch ist, ja. Und der war besoffen und der fuhr einfach auf der Spur. Und als ich zu einer Seite runtergefahren war, hat er unsere linke Seite angepackt und von diesem Zusammenstoß hat er unser linkes Vorderrad gleich abgerissen. Und das Vorderteil, das bog sich so zusammen und von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen. Unser Pkw, der wurde so zur Seite geschleudert, wir drehten sich so im Schnee so auf 360 Grad rum und er fliegt ja weiter und stoßt das zweite Mal uns rein, schon zu meiner Seite, so, hat das Dach aufgerissen, die ganze Scheiben, das flog alles raus und ist quer, wenn so von oben unser das Auto genommen wird, ist er so quer über uns rüber geflogen. Mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad wurde ich hier so in meinem Bauch einfach in meinem Sitz reingedrückt worden. Wir flogen dann zur Seite runter, er flog dann auch weiter runter von der Straße, von dem Weg runter, einfach im Wald rein, in den tiefen Schnee. Der ganze Schnee, das flog mir ins Gesicht und ich verstand, dass ihr jetzt mit dem Zweiten zusammengestoßen war. Aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich war in einem Schockzustand. Ich sage immer, so wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Wenn wir, ich denke so, die ganze Schmerzen gleich gespürt hätten, wären wir wahrscheinlich vor Schmerzen gleich gestorben. Aber in diesem ersten Moment spürte ich noch keine Schmerzen. Als ich das dann alles beruhigte, alles still wurde, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Ich drehte mich hier zur rechten Seite, hier vorne saß Viktor auf ganzem Kopf, fähiger aus, ich breite in den Schultern, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief dann auch. Und ich sah, wie er aufsprang und versuchte, die Tür aufzumachen und sie war eingeklemmt. Sie ging nicht auf. Und ich sah, wie er mit dem Fuß stieß an die Tür so ran und die Tür ging auf und er sprang raus. Dachte ich, na ja, okay, wenn er rausgesprungen ist, alles okay. Ich drehte mich nach hinten auf der Hinterbank, mit dem Kopf zur rechten Seite, so schlief Serge, und er war mit einmal weg. Dachte ich, na, wo ist er jetzt? Und dass er auf der Hinterbank schlief, von dem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Und hier ging die Hintertür auf, Victor packt ihn so an den Schultern, zieht ihn aus dem Auto raus, und draußen fingen sie an zu lachen. Dachte ich, na ja, okay, wenn sie lachen, dann ist alles okay, jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht, hier ist alles eingebogen, ich muss zu jener Seite raus. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad rauskomme. Und als ich mich dann anfing zu bewegen, blieb mein linkes Bein hängen, das war hier oben gebrochen. Aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich sagte nur zum Viktor, sage ich, Viktor, mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht allein, holt mich bitte von hier raus. Sie haben mich dann auch rausgeholt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Sie haben mich da rausgezogen, rausgeholt, meinen Mantel auf dem Schnee gelegt, mich da raufgelegt, ein bisschen zugerollt, zugedeckt und fingen an zu beten. Es musste jetzt ein Wunder geschehen. Stellt euch mal vor, wir sind mitten in der Taiga. Wir haben keine Verbindung mit der großen Welt. Das erste Auto war ja weggefahren, der hat auch gar nicht gesehen, der Fahrer, was da hinten passiert ist. Ist auch gar nicht stehen geblieben. Es ist Wochenende und das nächste Auto konnte hier montags morgens vorbeikommen. Und das musste jetzt ein Wunder geschehen. Sie fingen an zu beten und das war wirklich ein Wunder. Das nächste Auto kam auch sehr schnell vorbei. Das war auch ein großer LKW, mir war es auch noch gar nicht kalt. Und der blieb dann stehen. Victor hat sich dann reingesetzt. Mich haben sie da auch irgendwie reingelegt. Serge blieb dann an der Unfallstelle und wir fuhren dann zurück in das Dorf, zurück zum Krankenhaus. Als wir dann schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg. Und ich fing an zu spüren starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam kaum Luft. Ich konnte schon, das Atmen ging so schwer. Und ich sagte nur zum Viktor, das tat alles so weh. Ich sagte, Viktor, ich glaube, meine Rippen sind auch noch gebrochen. Ich kann kaum atmen. So kamen wir in das Dorf zum Krankenhaus. Die brachten mich in die Aufnahme rein, legten mich auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern stellten sich alle rund um mich rum und sagten, wir werden nichts machen. Ist kein Arzt da. Na, das ist Sibirien. Ist wahrscheinlich für Sibirien auch in Ordnung so. Weiß ich nicht, aber... Es war Wochenende, sie hätten da nichts zu tun, die Ärzte waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. So warteten wir auf den Arzt. In dieser Zeit, wo wir auf ihn warteten, innerlich spürte ich und verstand so, dass ich jetzt langsam mein Bewusstsein verliere. Ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, mein gesundes Bein gehorchte mir nicht mehr. Das war alles so schwer, wurde alles so steif. Und innerlich verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Meine Augen waren auch schon zu. Aber mit einem Augenblick spürte ich, weil der Arzt auch sehr schnell da war. Das Dorf ist auch gar nicht groß, vielleicht 1000 Einwohner. Deswegen war er auch sehr schnell da. Ich spürte mit einmal einen Atem über meinem Gesicht. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich gerade so über meinem Gesicht rüber. Und fing mit seinen Fingern meine Augen aufzumachen. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt ich noch lebe. Die zweite Hand legte auf die linke Hand, das spürte ich auch, hebt den Kopf gar nicht auf, dreht ihm so plötzlich zu den Schwestern und die Worte konnte ich auch noch verstehen, weil er so über mir war, wie er sagte, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf und fing laut was zu sagen oder zu schreien. Die Worte konnte ich nicht verstehen schon. Ich glaube, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Er fing dann laut an zu schreien. Und das Letzte, was ich mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbare anpackten und so entlang dem Flur mit mir liefen. Und das war das Letzte, was ich noch hörte, wie sie mit mir so liefen. Von den Absatzschuhen, so zuck, 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 wie sie mit mir liefen. Das hörte ich noch so von Weitem. Und das war das Letzte und da war ich weg. Meine Lieben, alles, was ich jetzt weiter erzählen werde, das haben später mir die Schwestern erzählt, die Ärzte, die Papiere, was ich von dem Krankenhaus mitbekommen habe. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in 2 Etagen. Sie mussten noch auf die 1. Etage. Als sie dorthin kamen, ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein. Sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Sie haben dann meinen ganzen Anzug von mir runtergerissen und fingen mich sehr schnell vorbereiten zur OP. Als dann alles fertig war, ich wurde dann aufgemacht, ich wurde hier ganz aufgemacht. Und als sie mich dann aufmachten, da bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich hier unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden war, damit waren alle meine inneren Organe abgerissen, verrissen, abgerissen, dass der Magen, die Milz, das Zwerchfell, die Lunge von der linken Seite und die ganze innere Organe, die, das war alles hier unter das Herz geschleudert. 3 Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen. Und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man die Maschinen anschalten. Aber wenn da kein Blut ist, was nutzt das alles? Er wusste gar nicht, was weitermachen. Er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt, um Spende zu suchen. Und die Schwester lief dann von Haus zu Haus, um Spende zu suchen. Als die Schwester dann weg war, sie holten die ganzen Organe raus, fingen das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück wieder in den Atem reinzulassen. Ein Arzt schon bei uns in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, wo ich Pastor war, in unserer Stadt, die war auch als Arzt und bei der Stadtregierung beschäftigt. Und hat mir dann das später erzählt, als ich schon zu Hause nach anderthalb Monate war ich im Krankenhaus, als ich dann nach Hause kam, hat sie mir das alles erzählt, sagt sie, Andreas, als ich das zu hören bekam, dass sie das machten, standen alle meine Haare zu Berge. Sagt sie, weißt du, das Blut kann man verarbeiten, aber erstens, dazu braucht man Zeit und das Zweite, dazu braucht man extra Maschinen, die das Blut verarbeiten können. Das Erste und das Zweite hatten sie dort nicht. Sie hätten dort keine Zeit dafür und sie hätten dort auch keine Maschinen. Ich fragte dann sie auch, wenn die Ärzte das dann wussten, warum machten sie denn das? Sagt sie, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Sie hätten ja keine Auswahl. Sie gingen einfach das Risiko zu. Sie fingen wieder das Blut einfach in meinen Adern reinzulassen. Und die Ärztin aus unserer Gemeinde, sie sagte dann mir auch das dann damals, sagte, weißt du, wenn das Blut in dein Herz reinkommt, in die Lungen oder im Gehirn, dann kann man alles vergessen. Das ist ja vergiftetes, verschmutztes Blut. Aber sie machten das und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit mir jetzt alles zu Ende war, legten die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf 4 Klammern zu, legten ihn auf die Tragbare rüber und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte der Körper noch 2 Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Wie ich schon sagte am Anfang, viele haben den Wunsch und meinen das, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Wenn jemand von euch auch so eine Meinung heute hat, dann möchte ich sie heute enttäuschen. Meine Lieben, mit unserem Tod ist nicht alles zu Ende. Mit unserem Tod ist nur der Anfang. Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben, 20, 30, 50, Vielleicht 90 Jahre, aber das ist ein Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben. Ob du das willst oder nicht willst, glaubst oder nicht glaubst, von uns hängt das nicht ab. Das ist Gottes Plan. Ja, du kannst heute glauben daran, du kannst heute nicht glauben daran, aber ob wir das wollen oder nicht wollen, hängt nicht von uns ab. Wisst ihr, wenn ich mit den russischen Leuten so ins Gespräch komme, und für mich ist ja Russisch zu sprechen noch viel einfacher als Deutsch zu sprechen, und wenn die Russen dann zu mir sagen, ich glaube nicht nach ein Leben nach dem Tod, dann sage ich zu ihnen oft, dann bist du kein Mensch mehr. Wisst ihr warum? Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte aus der Bibel. Als Gott die ganze Welt geschaffen hat, musste Adam und Eva, der Mensch, der musste den Namen von allem auf dieser Erde geben. Das hat nicht Gott gemacht, das musste Adam und Eva machen, den Namen von allem geben. Aber als Gott den Menschen geschaffen hat, hat sich nicht Adam und Eva den Namen Mensch ausgedacht. Gott hat gesagt, das wird jetzt ein Mensch sein. Und wisst ihr, Mensch in russischer Sprache, wie ist das in Russisch? Человек ist Mensch, wortlich übersetzt in russischer Sprache. Kennst du noch die Russisch? Nein? Der hat auch Russisch gelernt. Jetzt machen wir gleich Übung. Und человек ist Mensch, wortlich übersetzt Mensch in russischer Sprache. Aber человек, Mensch in russischer Sprache, steht aus zwei Worten zusammen. Chilo ist Gesicht. Werk ist Ewigkeit. Gesicht der Ewigkeit bedeutet der Name Mensch in russischer Sprache. Und wenn die Russen dann zu mir sagen, ich glaube nicht nach ein Leben nach dem Tod, dann sage ich, bist du kein Mensch, du widersprichst ja deinen eigenen Namen. Du trägst den Namen Gesicht der Ewigkeit und sagst, du glaubst nicht daran. Ah, Halleluja. Meine Lieben, wir werden ewig leben. Das ist Gottes Plan. Aber kommen wir mal zurück zu dem Punkt, wo mein Herz stehen blieb. Wir lassen meinen Körper, das interessierte sowieso schon keinen mehr. Ich möchte zu dem Punkt kommen, wo mein Herz stehen blieb. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich habe keine Gefühle gehabt, dass ich tot war. Alles war da wie immer. Ich konnte sehen, hören, fühlen, alles. Ich konnte mich bewegen, alles so wie immer. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Immer höher, höher. Ich kam bis zur Decke und mit einem Augenblick war ich durch sie durch. Sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände, nichts. Ich kann alles sehen, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe den OP-Tisch, meinen Körper auf dem Tisch, die Ärzte rund um meinen Körper zu stehen und sie versuchen mit meinem Körper was zu machen. Künstliche Beatmung, Elektroschock und. Sie versuchten mich ins Leben zu bringen. Und ich sehe das alles. Und hier kommt der Gedanke zu mir, was wollen Sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön. Mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und dass ich so das überlege, so dass ich nicht zurück will, mit einmal höre ich ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam. Das kam von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Meine Lieben, ich werde heute keine Worte finden, das alles zu beschreiben. Das ist unmöglich. Das singt der ganze Himmel. Das ist was Wunderschönes, was Herrliches, wo der ganze Himmel singt. Das singen die Engel schon dort. Das singen die schon dorthin gekommen sind. Das ist was Herrliches. Und ich sage immer, ich werde wieder zurückgehen. Mein Zuhause ist dort. Und wenn ich dorthin komme, lieber Pastor, da brauchen wir mit dir nicht mehr predigen. Da wird Jesus sein. Da werden wir ins Lobpreisteam gehen. Da werden wir mitsingen. Ich warte auf diese Zeit. Das war was Wunderschönes, das Herrliche, wo der ganze Himmel singt. Ich dachte, wer kann hier noch singen? Ich drehte mich von dem Krankenhaus weg, schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten. Aber ich schaute so nach vorne und von Weitem sah ich eine große, große Schar Menschen. In weißen, glänzenden Kleidern. Und sie kamen mir entgegen. Sie kamen immer dichter und dichter und sie sangen auch. Als sie dann so dicht waren, na, ihr seid ein bisschen zu dicht, so wie ihr hier sitzt, so 2, 3 bis 4 Meter so vor mir, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte. Und das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie dann so dicht waren, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt haben vor 2 Monaten vor meinem Unfall. Ich habe selbst an der Beerdigung gepredigt. Und ich erkenne sie mit einmal. Sie war damals 17, leukämiekrank und Ende November 94 war die Beerdigung. Ende Januar 95 ist mein Unfall. Und ich erkenne sie mit einmal. Sie strahlt im Gesicht, singt mit denen allen mit, ist auch in diesem weißen glänzenden Kleid und kommt zu mir. Kommt so ganz nah zu mir ran von meiner rechten Seite und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Sie hält mich so an die Hand und schaut mir so in die Augen und sagt, Andreas, in dieser ganzen Stille jetzt, in der ganzen Ruhe, sagt sie, Andreas, du bist auch da? Sag ich, ja, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Weil uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns werden sie keine roten Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich warte auf diese Zeit. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden bin ich nur ein Gast. Ich mache nur den Auftrag, was mir Gott gegeben hat. Und ich werde wieder nach Hause gehen. Sie fingen wieder alle an zu singen. Und ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine Strecken mehr, es ist Ewigkeit. Ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Und mit einmal über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte. Ein 9-Etagen-Haus auf der 7. Etage, ihre Familie wohnt bis heute dort in der Wohnung. Und ich bin über dem Haus und wieder stört mich nichts. Keine Wände, kein Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles detailliert sehen, was in der Wohnung passiert. Ich werde jetzt das nicht alles beschreiben, das nimmt viel Zeit ein. Aber nach 1,5 Monaten, als ich nach Hause gebracht worden war, und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll. Die Mutter von dem Mädchen war eine von den ersten, die zu uns kam. Und bevor sie wussten ja alle, dass ich tot war. Und jeder war sehr neugierig zu hören, was ich erlebt habe. Und ich fing dann mein Erzählen mit der Mutter. Ich fragte ihr, sag ich, kannst du dich erinnern an den Abend, wo mein Unfall war? Es waren ja 1,5 Monate schon vergangen. Sagte, na ja, so ungefähr. Und ich fing ihr an zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe. Detailliert alles. Jedes Familienmitglied, was jeder gemacht hat. Wo er und in welchem Zimmer er das gemacht hat. Und alles. Sie wurde ganz blass. Sie fing an zu zittern. Sagt sie, Andreas, von wo weißt du das alles? Sag ich, warte mal. Du musst mir erst sagen, ob das wirklich wahr war. Sagt sie, Andreas, aber 1:1. Aber von wo weißt du das alles? Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass es so war. Wie ich schon sagte, ich werde das jetzt nicht alles beschreiben. Sie selbst, die Mutter von dem Mädchen, saß im Wohnzimmer im Sessel, wenn von oben so zu meiner linken Seite, saß sie im Sessel und weinte. Sie hat den Kopf dann so auf die Hände und auf die Knie so gestürzt und ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Und sie hat da wirklich geweint. Sie hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Darüber werde ich jetzt nicht erzählen. Aber sie saß, ich sagte auch in welchen Sessel und alles. Und das war wirklich so. Sie saß und weinte. Und ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Ich schaute mir das so alles an und in diesem Moment höre ich mit einmal eine Stimme. Eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Da brauchte man keine Erklärung, das ist selbstverständlich. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Es war wie ein Donner, der durch das ganze Universum ging. Und er stellte mir Fragen. Viele sagen dann zu mir, wenn ich dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Meine Lieben, das wird die letzte Dummheit noch sein, was jemand noch versuchen zu machen wird. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Wir werden keine Antwort finden. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Ich fand keine Antwort, ich blieb einfach still. Jede Antwort war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still. Die nächste Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Ich fand auch keine Antwort. Ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen, jetzt schau mal. Ich hob meine Augen auf und unter mir sah ich die ganze Stadt. Wie ich schon sagte, über 400.000 Einwohner. Mitten von der Stadt fing ein breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die anderen alle auseinanderschieben. So voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte, ja natürlich, Jesus, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von der Stadt anfing. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann auch von der Stadt an, ging dann auch so nach oben, aber immer höher, bog rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, ich sah da auch Menschen, aber ich habe sie nicht gezählt. Ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht, so wenig waren es. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte, Jesus, ja natürlich, er führt zu dir in die ewige Herrlichkeit. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Ich gebe dir noch Zeit. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutz die Zeit aus. Ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf. Alles ist dunkel. Ich bin mit was zugedeckt. Wie ich schon sagte, ich habe keine Gefühle gehabt, dass ich tot war. Ich konnte jetzt nicht verstehen, wo ich jetzt bin. Meine Gedanken kamen schnell zu mir. Warte mal, ich war im Unfall. Mich haben sie doch ins Krankenhaus gebracht. Aber warum ist alles dunkel? Wo bin ich? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Es war einer von den Ärzten. Sie suchten da jemanden. Stellt euch mal vor, dass sie in der Stelle des Arztes wären. Für mich war das wie ein Film. Ich sah die Hand, die das Tuch hielt, und unsere Augen trafen uns. Ich sah, wie die Finger auseinander gingen. Das Tuch fiel mit einmal runter und er war mit einmal weg. Kann man verstehen. Hätte wahrscheinlich jeder gemacht. In ein paar Sekunden waren die Schwestern wieder mit einer Tragbare da. Ich sage immer, die Ärmsten mussten kommen. Er ist ja weggelaufen. Sie kamen wieder mit einer Tragbare, legten mich da wieder rauf und rannten mit mir zurück zum OP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Dort in OP-Saal haben sie mir eine Spritze Narkose hier in die linke Hand gemacht. Das spürte ich und sah auch schon. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte wieder aufmachten. Sie mussten Ordnung machen mit den ganzen Organen, inneren Organen. Als dann alles fertig war, wurde ich in den Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf für mein Leben an. Montags morgens kam meine Frau. Sie wurde zum Arzt gebracht. Der Arzt begrüßte sie auch und sagte: Wissen Sie, Ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber Sie werden wir reinlassen. Verstehen Sie uns richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Solche Menschen leben nicht. Wir haben zu vieles rausgenommen aus seinem Körper. Und solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen. Bitte weint dort nicht. Sie sind jung, sie haben Kinder und ihr Leben geht weiter. Sie fing dann an zu weinen, beruhigte sich und kam dann zu mir, hat das mir auch selbst dann später erzählt, sagt sie: Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Meine Lieben, ich habe eine wunderbare Frau. Es ist ein Geschenk von Gott für mich. Und ich weiß, wenn wir mal dorthin kommen, und wir werden dorthin kommen, und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde gerne meine Belohnung meiner Frau abgeben. Sie hat es verdient. 1,5 Monate saß sie an meinem Bett, Tag und Nacht, und pflegte mich. 2 Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde, aber ich wusste, dass ich leben werde, weil es Gott mir gesagt hat. Nach 2 Wochen wurde es leichter, wurde ich ein normales Zimmer rübergeführt. Nach 1 Monat dort, da wurde mein gebrochenes Bein in Gips eingemacht und da wurde ich nach Hause entlassen. Nach 1 Monat zu Hause, da wurde der Gips runtergenommen und den 1. Juni, nach 4 Monaten nach meinem Unfall, kam ich wieder mit meinen eigenen Füßen in meine Gemeinde. Ich fing wieder meinen Dienst an. Keiner glaubte das. Keiner verstand das. Die Ärzte, nicht alle zusammen natürlich, aber einer nach dem anderen, kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte wieder meinen Dienst machen. Und ich lebe heute. Meine Lieben, heute bin ich hier unter euch. Und ich möchte jedem von euch sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Seid ihr noch nicht müde? Nein? Ich werde langsam zum Schluss kommen. Wisst ihr, diese letzten Jahre, ich konnte jetzt noch vieles was erzählen. Das ist mein liebstes Thema, über was ich erzähle. Nicht über mein Leben, aber was Gott in unserem Leben gemacht hat. Weil Gott heute derselbe ist, der heute Wunder macht. Und wir können den täglich erleben. Die letzten Jahre bin ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs, wie ich schon sagte. Wisst ihr, was besonders ist? Ich habe 2 Pässe. Und das ist auch ein Wunder. Weil die ersten Russlanddeutschen, die hierher nach Deutschland kamen, die durften das nicht machen. Bevor sie den deutschen Pass bekamen, mussten sie den russischen abgeben. Und die letzten müssen das auch jetzt machen. Das war eine kurze Zeit von Putin und Schröder damals, vereinbart, dass die Spätaussiedler das durften machen. Und in dieser Zeit kamen wir nach Deutschland. Und ich habe 2 Pässe heute. Den russischen und den deutschen. Wisst ihr, warum das ein Wunder ist? Nach kurzer Zeit, nach 1,5 Jahr, dass wir hier in Deutschland waren, wir bekamen ja nach 3 Monaten den deutschen Pass schon, weil ich deutsch abstimmig bin, und wir festgestellt haben, dass wir mit diesen 2 Pässe in der ganzen Welt rumreisen können und ich brauche nirgendwo ein Visum. Da, wo mein Deutscher nicht ausreicht, kann ich mit meinem Russischen rumreisen. Da, wo mein Russischer nicht ausreicht, reise ich mit meinem Deutschen rum. Und das ist ein Wunder. In der ganzen Welt reise ich jetzt rum. Jetzt vor ein paar Jahren war ich nach USA eingeladen auch für so eine Veranstaltung. Natürlich nicht an einem Tag nur, an viele Veranstaltungen in mehreren Orten. Und ich saß im Flugzeug von Düsseldorf nach Atlanta. Ich war so in der Vorbereitung im Gebet für die Veranstaltungen dort in den USA. Und da bekam ich einen Gedanken. Verstehen Sie mich bitte richtig. Einen Gedanken, der mich so bewegte. Stellt euch mal vor, ich sitze im Flugzeug, das Richtung USA geht. Ungefähr 11.000 Meter unter mir bis zur Erde. Und ich drücke den Knopf von der Stewardess. Und sie kommt. Und ich sage zu ihr, ich bitte um Verzeihung, aber ich muss nach Russland. Was hätte sie sich vorgestellt von mir? Etliche sagen, na, ein Terrorist. Na, auf einen Terrorist sehe ich wahrscheinlich nicht sehr aus, ja? Aber nicht ganz normal hätte sie sich wahrscheinlich vorgestellt. Sie wäre wahrscheinlich ganz erschrocken und hätte gesagt, ich bitte um Verzeihung, aber hier in der Luft können wir sowas nicht regeln. Wo sie hinwollen, mussten sie auf Erden entscheiden. Und sie hätte recht, oder? 100%. Sie hätte recht. Und das bewegte mich mit einmal. Meine Lieben, wo ich hin will, musste ich auf Erden entscheiden. Da in der Luft kann ich nur dorthin gehen, wo das Flugzeug hingeht. Wie ich schon am Anfang sagte, meine Lieben, Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben. 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist der Zeitpunkt, dass wir uns ein Ticket besorgen für das ewige Leben. Und das müssen wir hier auf Erden machen. Wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zugehen, dann ist alles vorbei. Dann wird der liebe Gott sogar nichts mehr machen. Dazu hat uns Gott das Leben hier auf Erden gegeben. Dann kann euch kein Priester mehr freisprechen. Nee, keiner mehr. Dann ist alles vorbei. Dann geht es nur dorthin, wo wir uns vorbereitet haben. Wir müssen uns ein Ticket besorgen für das ewige Leben. Wisst ihr, in meiner Bibel habe ich hier ein Ticket. Ich habe es mir heute auch reingelegt. Ein Ticket, das ich mal gebraucht habe. Viele sagen, warum war das hier nicht abgetrennt? Na, weiß ich nicht. Die Lufthansa hat das nicht gemacht. Und das passt auch so besser. Dann kann ich das als Beispiel nehmen. Das ist ein Ticket, das ich mal gebraucht habe. Und ihr kennt, der Pastor kann das mir bestätigen. Das ist wirklich mein. Siehst du? Das ist kein falsches. Ein Ticket, das ich mal gebraucht habe. Was Besonderes ist in diesem Ticket? Was denkt ihr? Bitte? Ein Bild? Nein, das ist jemand von der Fluggesellschaft. Das ist nicht mein Bild. Ah, der Pastor, der ist klug. 100 Punkte. Mein Name ist hier oben. Das ist besonders, was in diesem Ticket ist. Mein Name steht hier oben. Stellt euch mal vor, ich habe mir ein Ticket besorgt. Aber bei uns Pastoren ändern sich die Pläne so schnell doch. Von morgen bis zu Abend, von Abend bis zu morgen. Jetzt kommt der Tag, wo ich fliegen muss. Aber die Pläne haben sich geändert. Ich werde zu meinem Sohn, der heute 21, nicht heute, der ist 21 schon. Der 21 ist, David heißt er. Ich werde zu ihm sagen, David, weißt du, Papa kann heute nicht fliegen. Hier hast du mein Ticket. Nimm du mein Ticket und flieg du mit meinem Ticket. Er wird das Ticket nehmen, seinen Pass und fährt zum Flughafen. Was denkt er? Wird er reingelassen? Warum nicht? Aha, wir werden da im Flughafen eben auch sagen, wissen Sie, hier steht nicht Ihr Name oben. Er wird sagen, ja, wissen Sie, das ist mein Papa. Papa ist Pastor, ein sehr ordentlicher Mensch. Ich bin auch ein ordentlicher Mensch. Ich habe nie in meinem Leben geraucht. Ich habe nie geschimpft. Ich habe kein Verbrechen gemacht. Ich habe keine Schulden. Ich bin Christ. Ich kann sogar beten für euch alle im Flug. Was denkt ihr? Wird er reingelassen? Warum nicht? Er ist ja ein ordentlicher Mensch. Hilft nichts. Der Namen fehlt. Der wird sagen, ja, wenn das so einfach ist, dann streiche ich diesen Namen durch und schreibe meinen drauf. Ja, vielleicht auf diesem Papier kann man das machen. Aber dort im Flughafen schauen Sie mit einmal im Computer rein und werden sagen, wissen Sie, aber hier im Computer bei uns ist ein anderer Name drin. Wisst ihr, meine Lieben, warum ich am Anfang meine Kindergeschichte erzählt habe? Dass unser Sohn David in unserer Familie geboren ist, ein ordentliches Leben führt, gibt ihm automatisch nicht das Recht, mit meinem Ticket zu fliegen. Sein Name muss hier drin stehen. Ob er ein ordentliches Leben führt oder nicht, sein Name muss hier drin stehen. Meine Lieben, wisst ihr, was besonders ist? Wir werden alle mal, wie ich schon sagte, vor Gottes Thron stehen. Und dort wird der himmlische Computer auch angemacht, aufgemacht. Und dort müssen unsere Namen drin stehen. Wisst ihr, wie der heißt? Buch des Lebens. Und da muss unser Name drin stehen. Wir werden alle mal vor Gottes Thron stehen. Ob wir an Gott glauben oder nicht glauben, Christen waren oder nicht Christen waren, wir werden alle mal vor Gottes Thron stehen. Und das Buch des Lebens wird aufgemacht und die ganzen Namen werden überprüft. Und der Name, der dort drin steht, wird reingelassen. Der Name, der dort nicht drin steht, wird zu einem anderen Ort gehen müssen. Und das wird schrecklich sein. Das wird schrecklich sein. Viele sagen, ja, wo steht das drin, dann drin geschrieben? In der Bibel? 1000%, nicht 100, 1000%, weiß ich sogar, wo es steht. Viele sagen, ja, wo steht es dann drin geschrieben? Sag ich es euch nicht. Nehmt mal die Bibel und lest das mal. Um die Stelle zu finden, werdet ihr mal müssen die ganze Bibel durchlesen. Dann werdet ihr mal überhaupt wissen, was die Bibel sagt. Ich verstehe solche Menschen nicht, die noch nie die Bibel gelesen haben. Aber es steht drin. Da muss unser Name drin stehen. Wisst ihr, meine Lieben, dass ich in einer christlichen Familie geboren bin, ein ordentliches Leben geführt habe, hat mein Name in dem Buche des Lebens nicht automatisch eingetragen. Der kam dort nicht automatisch rein. Damals war ich zornig auf meinen Vater, heute bin ich stolz über ihn. Er hatte damals den Mut gehabt, mir das in die Augen zu sagen. Der kam dort nicht automatisch rein. Ich musste persönlich zu Jesus. Viele sagen, ja, wie denn? Im Gebet muss ich zu Jesus gehen. Viele sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich beten muss. Nicht schlimm. Hauptsache, sie wollen das. Ich kann ihnen auch helfen. Wir können helfen. Aber ich kann es nicht für sie machen. Ich kann nur helfen. Sie müssen das persönlich machen. Sie müssen persönlich zu Jesus. Meine Lieben. Und das Letzte. Diese ganzen Tickets kann man ja heute per Internet bestellen. Und wir sind das so gewöhnt heute. Stellt euch mal vor, ich brauche einen Flug. Ich mache den Computer an, gehe auf die Internetseite, schaue da rein. Oh, Halleluja, es gibt Plätze. Wie viel Zeit brauche ich, um das Ticket zu bekommen? Wie viel brauchst du? Ah, siehst du, der ist sehr gut im Computer dran. Der braucht nur 2-3 Minuten. Ich brauche ein bisschen mehr. Ja, aber ich kann auch das ganze Leben lang an dem Computer sitzen und mich freuen, es gibt Plätze. Halleluja. Und bekomme nichts. Warum? Solange, bis ich meinen Namen dort nicht reingetragen habe, bekomme ich nichts. Obwohl da Plätze ja auch gibt. Meine Lieben, ich kann das ganze Leben lang in der Kirche sitzen und mein Namen wird dort nicht reingetragen. Viele denken, das muss automatisch kommen. Nein, das kommt nicht automatisch. Gott hat uns das Recht gegeben. Und er wird uns nicht zwingen daran. Er wird warten auf uns. Ja, es gibt Plätze. Aber wir müssen unseren Namen reintragen lassen. Und das kommt nicht automatisch. Ich muss im Gebet zu Jesus. Und das möchte ich, dass wir zum Schluss auch machen. Ich möchte, dass wir zum Schluss noch beten. Das mache ich überall in der ganzen Welt. Das ist nicht der Auftrag von eurem Pastor, nicht von meinem Pastor und meinem Bischof und von jemandem. Nein, das ist der Auftrag von oben. Dazu hat mir Gott das Leben auf dieser Erde noch gegeben. Das mache ich überall, in welchem Land ich auch bin. Egal. In Indien, Buddhisten, muslimisches Land, kommunistisches Land. Ich mache es überall, weil das ist der Auftrag von oben. Und ich will, dass wir zum Schluss auch noch zusammen beten. Aber das wird ein besonderes Gebet sein. Ich möchte Sie zu Jesus einladen. Nicht zu mir, nicht in die Kirche. Das ist das größte Problem heute in dem ganzen Christentum. Dass alle in ihre Kirche einladen, aber nicht zu Jesus. Menschen gehen jahrelang oder das ganze Leben lang in die Kirche und kennen Jesus nicht. Das ist das Schlimmste heute. Viele denken, das muss automatisch alles kommen. Das kommt nicht automatisch. Ich stelle mir das Bild mal vor, da vor dem Gottesthron. Dann werden viele sagen, Jesus, ich habe das ganze Leben lang in der Kirche war ich. Ich habe Lieder gesungen und. Aber Jesus wird das Buch aufmachen und sagen, hier ist dein Name nicht drin. Es tut mir leid, aber dein Name ist hier nicht drin. Das wird schrecklich sein. Und ich möchte Sie heute mal zu Jesus einladen. Nicht zu mir, zu Jesus einladen. Dass wir mal zusammen beten. Aber bevor wir beten, möchte ich zwei Fragen stellen Ihnen. Wisst ihr, vor was die Menschen heute besonders Angst haben? In der ganzen Welt. Ehrlich sein für sich selbst. Das haben die Leute Angst heute. Wir kennen ja alle Betrügen, aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Der Mann kommt von der Arbeit nach Hause abends, die Frau fragt ihn, wie geht es dir? Ja, alles okay. Ist das wirklich so? Vielleicht bist du schon lange untreu. Du hast es ihr gesagt, aber du weißt ja selbst, was in deinem Leben passiert. Die Kinder kommen dann von der Arbeit nach Hause, von der Schule nach Hause, oder abends kommen sie nach Hause und die Eltern fragen, wie geht es dir? Alles okay. Ist das wirklich so? Du hast es ihnen gesagt, aber du weißt ja alles. Sich selbst kannst du ja nicht betrügen. Wir sprechen dann auf der Arbeit gegen unseren Chef was Schlechtes mit unseren Kollegen. Ja, und mit einmal geht die Tür auf und der Chef kommt rein. Und wir sind so freundlich. Aber wir wissen ja, was wir gerade gesprochen haben. Wir müssen ehrlich sein, meine Lieben. Ich möchte, dass du, mein lieber Freund, mal ehrlich bist heute an diesem Abend für sich selbst. Nicht für deinen Nachbar, nicht für deine Bekannte, Verwandte, Freunde, nicht für mich, für sich selbst, dass du mal ehrlich bist vor Gott. Du kannst heute alle betrügen, aber sich selbst kannst du nicht betrügen. Zwei Fragen, aber sei ehrlich. Die erste Frage, mein lieber Freund, auf welchen Weg befindest du dich heute? Auf dem breiten oder auf dem schmalen? Viele wollen irgendwo dazwischen sein, nicht dort und nicht dort, aber es gibt nur zwei Wege. Es gibt keinen dritten Weg. Wisst ihr, meine Lieben, Gott will uns mit Satan nicht teilen und Satan will uns mit Gott nicht teilen. Ich will meine Frau mit keinem teilen. Oder sie gehört mir ganz oder gar nicht. Und sie will mich mit auch keinem teilen. Und wir haben recht. Gott will uns auch mit Satan nicht teilen. Oder wir gehören ihm oder gar nicht. Auf welchen Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage. Ich wünsche es Ihnen nicht, aber es kann passieren. Damals, den 19. Januar 1995, als ich von zu Hause wegfuhr, habe ich keine Ahnung gehabt, dass ich nie mehr nach Hause komme. Ich hatte Pläne bis Ende meines Lebens. Aber mit einem Augenblick war das passiert. Alles blieb stehen. Wie viele Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause? Mein Opa sagte immer, die Alten, die müssen sterben. Die Jungen, die können sterben. Wie viele junge Leute sterben heute? Und hier, ich wünsche es Ihnen nicht, aber es kann passieren. Und hier ist die zweite Frage. Mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen. Oder dorthin. Wie wichtig ist es in diesem Moment, dass alles fertig ist. Das Ticket ist da und es geht nach Hause. Mein Name ist eingetragen, es geht nach Hause. Wie wichtig. Viele junge Leute sagen dann zu mir, wenn ich so von dem Ticket erzähle, sagen sie, ja, ich schaffe es noch, ich bin ja noch jung. Okay, es kann passieren. Gott kann auch Gnade geben. Es kann passieren. Schrecklich wird es sein, wenn schon keine Möglichkeit mehr geben wird. Aber es kann passieren. Gott ist gnädig und kann die Möglichkeit noch im hohen Alter noch geben. Aber wisst ihr, was besonders daran ist? Desto früher wir das Ticket kaufen, desto billiger kostet das. Zu mir kam jetzt vor kurzem eine Frau, eine ältere Frau mit grauen Haaren schon, umarmte mich zum Schluss, versteckte seine Nase hier unter meiner Brust und weinte bitterlich, umarmte mich so und weinte bitterlich und konnte sich nicht beruhigen und sagte: Andreas, warum so spät? Warum so spät? Muss ich das alles mit meinem Leben bezahlen? Mein Mann ist von Alkohol gestorben. Meine zwei Söhne sind von Überdosis von Drogen gestorben. Sie haben von zu Hause alles rausgetragen. Ich bin krank, meine Nerven sind zu Ende. Und jetzt habe ich nur jetzt Jesus gefunden. Wenn ich das früher gemacht hätte, ich hätte meine Söhne ganz anders erzogen. Ich hätte sie zu Jesus gebracht, ich hätte sie erzogen in Gottes Liebe. Mein Mann wäre wahrscheinlich ganz anders. Warum so spät? Muss ich das alles bezahlen? Sag ich, ja, jetzt müssen sie das bezahlen. Aber sie mussten das nicht bezahlen. Sie brauchten das nicht bezahlen, wenn sie das früher gemacht hätten. Meine Lieben, wie viele Leben heute kaputt sind. Sie gehen in die Ehe, aber das ganze Leben ist schon kaputt. Muss das alles sein? Wir brauchen das nicht. Und deswegen möchte ich dich, mein lieber Freund, heute zu Jesus einladen. Mach es heute. Und das wird was Besonderes sein. Ich möchte jetzt 1-2 Minuten Zeit geben. Und dass du, mein lieber Freund, mal ehrlich bist für sich selbst. Mal ehrlich bist. Es ist genug, mal auf andere zu schauen, was andere machen. Das ist ja dein Leben. Und wenn alle in die Hölle gehen, dann will ich dort nicht hin. Du musst dich entscheiden. Und ich weiß, dass jetzt ein Kampf wird sein. Weil innerlich du ja verstehst, das ist meine Chance. Du kannst dich ja nicht betrügen. Ich möchte dir Zeit geben. Komm, wir schließen mal unsere Augen. Ich möchte, dass wir mal ehrlich sind. Wir schließen mal unsere Augen. Wir werden jetzt nicht zur Seite schauen. Wer was macht. Es ist mal genug, auf andere zu schauen. Sei mal ehrlich für sich selbst. Wir schließen unsere Augen. 1, jetzt 2 Minuten. Ich werde das nicht lange verziehen. Ich möchte dich zu Jesus einladen. Und wenn du jetzt mitbeten möchtest, ich werde langsam beten und du kannst das Gebet mir nachsprechen. Aber steh langsam auf. Wir werden jetzt nicht schauen, wer was macht. Aber ich lade dich jetzt zu Jesus ein. Du kannst einfach langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Du musst dich entscheiden. Ich kann dir nur helfen, aber ich kann das nicht für dich machen. Komm, mein lieber Freund. Ich lade dich zu Jesus ein. Es sind Tausende in der ganzen Welt gekommen und du bist heute der Nächste. Tausende. Du bist heute der Nächste. Komm. Es ist deine Zeit. Ich weiß. Es ist ein Kampf. Ich musste auch kämpfen, weil ich innerlich verstand, das ist jetzt meine Chance. Aber jemand wollte mich nicht loslassen und das war Satan. Er will ja mich nicht loslassen. Er will dich nicht loslassen. Komm, mein lieber Freund, ich lade dich ein. Du musst dich entscheiden. Du kannst einfach langsam aufstehen und wir beten zusammen. Es ist noch eine Minute und wir beten zusammen. Ich lade dich ein. Komm. Ich helfe dir, aber ich kann es nicht für dich machen. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen. Wir werden jetzt nicht zur Seite schauen, wer was macht. Es ist ja unsere Entscheidung. Aber ich lade dich ein, mein lieber Freund. Komm.
Komm, verlasse den breiten Weg. Komm zu Jesus. Ich möchte dir helfen. Es sind noch ein paar Sekunden und wir beten zusammen. Ein paar Sekunden und wir beten zusammen. Ich werde jetzt langsam beten und ich möchte die jetzt sich entschieden haben, einfach das Gebet einfach laut nachsprechen. Wir bleiben mit geschlossenen Augen. Wir werden jetzt nicht schauen, wer was macht und wer da aufgestanden ist. Das ist unsere persönliche Entscheidung. Ich lade dich nur ein. Komm mit uns mit. Komm mit uns mit. Ich werde langsam beten. Sprechen Sie das Gebet mir einfach laut nach. Möge es Gott hören. Er will das hören, was Sie jetzt von ihm wollen. Möge es Satan hören. Er muss das hören, dass Sie von ihm weggehen. Aber wir beten zusammen. Ich werde langsam beten. Sprechen Sie das einfach laut nach. Komm, mein lieber Freund, schließ dich schnell an. Zu uns an. Steh auf und wir beten zusammen. Und wir beten jetzt. Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Und das war falsch. Ich verlasse den breiten Weg. Satan, ich verlasse dich. Ich sage mich von dir ab. Ab jetzt gehöre ich nicht mit dir. Ich gehe zu Jesus. Jesus, nimm mich an. Vergib mir meine Sünden. Und trage meinen Namen in deinem Buche des Lebens ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Du bist mein Vater. Und ich bin jetzt dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen. Ich möchte bis zum Ziel kommen. Und ich brauche deine Hilfe. Und ich danke dir dafür, dass du mich weiterführen wirst. Amen. Sie können einfach Platz nehmen. Ich möchte noch kurz für Sie beten. Ich möchte für Sie kurz beten. Ich möchte Sie noch segnen. Jesus, ich danke dir für diesen besonderen Abend. Halleluja. Ich danke dir für jedem, der sich entschieden hat, heute den breiten Weg zu verlassen. Sie sind zu dir gekommen, nicht zu mir. Und sie gehören nicht mir. Sie gehören dir, Jesus. Ich habe nur das gemacht, was ich konnte. Ich habe sie zu dir gebracht. Und ich weiß, dass du das Gebet von ihnen gehört hast. Ich bitte dich, Jesus, stärke sie. Ich weiß, dass Satan alles versuchen wird zu machen, sie wieder von diesem Weg runterzubringen. Aber gib ihnen die Kraft, durchzukämpfen, durchzugehen und treu bleiben bis zu Ende. Auch alles, was ihnen das kosten wird, dass sie treu bleiben bis zu Ende. Jesus, da, wo es so schwer sein wird, dass sie keine Kraft mehr haben werden, nehme sie einfach in deine Vaterhände, führe sie, trage sie, dass sie bis zum Ziel kommen. Ich möchte sie bei deinem Thron sehen und dort zusammen deinen Namen verherrlichen. Ich segne sie in deinem Namen und danke dir für alles. Amen. Meine Lieben, die Zeit ist abgelaufen und wir werden weiterfahren. Ob wir uns nochmal sehen werden auf dieser Erde, weiß ich nicht. Es wäre nicht schlecht natürlich. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich sie mal getroffen hätte und gesehen, dass sie weitergehen mit Jesus. Aber ich weiß es nicht, ob wir uns nochmal sehen werden. Weil bis Ende dieses Jahres haben wir ungefähr noch 160, 170 Veranstaltungen. Und weltweit, nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Europa. Ob wir uns nochmal sehen werden, weiß ich nicht. Aber wie ich schon sagte, mein Zuhause ist dort. Ich werde dorthin gehen. Und wenn ich dorthin komme, werde ich auf Sie warten. Wenn jemand von euch zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich.
ich komme auch dorthin. Und wir werden dann zusammen Jesus loben und preisen. Aber bleiben Sie treu auf diesem Weg. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Meine Lieben, sucht euch unbedingt eine Gemeinde. Findet euch eine Gemeinde, eine Kirche. Viele sagen, ja, ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten. Zu Hause könnt ihr nicht nur, ihr müsst zu Hause Bibel lesen und beten. Aber eine geistliche Familie braucht ihr. Ihr braucht eine geistliche Familie, wo ihr wachsen könnt. Ihr könnt auch hierher kommen, hier ist ein guter Pastor. Aber findet euch bitte eine Gemeinde, schließt euch an und geht weiter. Das ist der erste Schritt, wo Satan euch brechen wird. Er wird euch aus der Gemeinde rausführen, aus der Kirche rausführen. Und dort kann er euch allein sehr schnell brechen. Ja, und runterbringen von diesem Weg. Meine Lieben, dort hinten gibt es DVD und CD von diesem Zeugnis. Natürlich ist da ein bisschen mehr oben, weil ich dort ein bisschen mehr Zeit habe. Es gibt in 3 Sprachen. In Englisch, Russisch und Englisch. Und Deutsch. Englisch, Russisch und Deutsch. Ja, ihr könnt das mitnehmen. Wir möchten keine Gewinne dadurch machen. Eine CD kostet 3 €. Eine DVD 5 €. Wir möchten nur neue produzieren und weiterzugeben. Nehmt es mit. Schaut euch mal das zu Hause nochmal an. Nehmt es als Geschenk für eure Bekannte, Verwandte mit. Vielleicht wollen sie von euch nichts hören. Aber schenkt es ihnen. Sie werden das heimlich zu Hause doch reinstecken. Mal schauen, was da oben ist. Nehmt es einfach mit. Gott segne euch. Und bis wir uns wiedersehen. Schon dort ganz bestimmt. Ich weiß, dass ihr viele, viele Fragen habt. Vielleicht hat sich jemand nicht getraut, mitzubeten. Sprechen Sie die Geschwister hier an, den Pastor an. Stellt die Fragen. Aber gehen Sie nicht so weg. Gehen Sie ohne Ticket in das ewige Leben nicht weg von hier. Es ist zu gefährlich, so zu leben. Sprechen Sie die Geschwister an. Beten Sie mit ihnen zusammen. Vielleicht haben Sie ein Anliegen. Gott kann Wunder in eurem Leben machen. Nicht nur in meinem Leben, er kann es auch in eurem Leben machen. Und ich konnte von diesem Wunder, wisst ihr, wie viel, bis morgen viel noch erzählen. Das ist mein liebstes Thema, was Jesus heute macht. Meine Lieben, aber Gott segne euch. Und auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen dort oben.
Vielen Dank, Andreas. Wir spielen vielleicht oder wir singen das Lied, wenn der ewige Morgen taget. Kannst du das? Peter? Kannst du es? Wenn der ewige Morgen taget. Ich habe vor 1,5 Jahren dich angefragt. Ich weiß, wie ausgebucht du bist und ich bin so dankbar, dass du heute warst und dein Zeugnis uns hier weitergegeben hast. Wir wollen das einfach verinnerlichen. Ihr könnt auch dieses im Internet nachhören, das Zeugnis. Wir stehen auf und wir singen das Lied, wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein, wie schnell die Zeit vergeht. So, wir kaufen die Zeit aus und wollen die Zeit auskaufen. Wir lassen Körbe heute durchgehen, denn wir möchten Ihnen helfen, dass Sie nach Hause kommen, nach Bochum, und dass Sie weiter Gott dienen und Ihre Unkosten, dass die Unkosten gedeckt werden. Also, wir lassen die Kollekte durchgehen, während wir das Lied hier singen. Hast du schon eingespeichert? Okay. Lasst uns aufstehen und dann wir singen. Und währenddessen sammeln wir auf. Und Gott möge alle Geber segnen. Gib und es wird dir gegeben. Wir sehen und wir ernten dann.